Wir starten.
Jawohl.
Die 200. Kerze jetzt gerade an.
Oh, die erste geht schon wieder aus.
Wer pustet?
Und das Wachs tropft auf seinen Bauch.
Ja. 1, 2, 3. Wir haben es geschafft. Ja.
So.
200 Folgen. Was mit Rockenwindeln? Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, wie gerade schon mal erwähnt. Heute mit eine ganz besondere Sendung, die 200. Folge. Mann, sind wir stolz, oder?
Oh ja.
Sind wir schon wirklich so alt?
Ja, sind wir.
Wir haben angefangen im Januar 2022.
Crazy.
Verrückt. Und wir haben geschwitzt. Wir haben gefroren bei mir mal.
Ja.
Wir haben lecker gekocht, wir haben lecker gegessen. Wir haben viel Spaß gehabt und wir haben Stunden, Tage an Musik mittlerweile gehört.
Wir haben zusammen geweint, haben wir auch.
Haben wir auch.
Ja, ja.
Und genau, die Idee von der Sendung heute ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal ein bisschen zurückzublicken, so retrospektiv in diese 200 Folgen. Und wir werden jetzt tatsächlich jede Folge einzeln nochmal...
Es wird die kürzeste Folge.
Ja, nein, jeder von uns, wir haben ja unsere Klassiker mittlerweile, Ich will Sex mit dir oder 6 Songs aus der Hüfte. Heute haben wir gedacht, das könnte 6 mit der Ex sein.
Oder? Also bitte.
Naja, egal. Wir beschäftigen uns mit Liedern, die wir schon gespielt haben und auch Folgen, die wir schon mal gespielt haben. Und jeder von uns soll ja 2 Songs raussuchen.
Wenn dann mit dem Ex, also ja, euch nämlich.
Oder mit dem. und ich würde gerne anfangen.
Gerne.
Mit einem
die Hörerinnen, die Hörer haben dich lange nicht gehört, sie haben dich tierisch vermisst.
Ich habe eine Frage, wenn ich das im Namen quasi der Hörerschaft übernehmen darf. Also ich selber spiele jetzt keine Lieder, die wir schon in den Sendungen hatten, weil wir hatten irgendwann mal gesagt, wir können auch neue spielen. Man darf natürlich auch Lieder aus der alten Sendung spielen. Ich bin mal gespannt, was sich jetzt ergibt.
Ah ja, gut, jeder macht das. Also zuerst habe ich festgestellt, ich dachte, boah, das ist ja klar, machen wir. Und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht so einfach, weil wir schon so viel gemacht haben.
So ist es.
Ja. Und wir haben so viele Sachen gemacht, die ich wirklich sehr toll fand und die mich auch wirklich in meinem Musikhören sehr beeinflusst haben.
Und viele andere Sachen auch nicht.
Genau, die gibt es auch natürlich.
Noch.
Und ja, das heißt, ich habe mich tatsächlich nicht die 200 Folgen einzeln angehört, aber ich habe versucht, ein bisschen zurückzublicken auf Folgen, die mich irgendwie geprägt haben. Nicht nur von der Musik, sondern von dem Narrativ in der Sendung, von der Stimmung, die wir hier hatten und irgendwie, genau. Und ich möchte tatsächlich mit einer Folge von Raoul starten.
Oh.
Nämlich die Folge 133. Was noch, was das war? Tainted Love.
Oh ja.
Mhm. Eine fantastische Folge, die ich tatsächlich gerne immer wieder höre, weil da hast du mich, muss ich sagen, mit dieser Idee aus deinem... Also erstmal vielen Dank für das Vertrauen, dass du uns so viel... Du meintest, das ist sowieso keine wahre Geschichte, aber okay. Egal, wir haben schon parallel sehen können.
Nicht immer die Wahrheit.
Genau.
Also.
Aber die Idee ist, wie kann man aus der Lebensgeschichte eines Menschen letztendlich eine Sendung machen und vor allem mit Stücken, die dir oder die Person, sage ich mal, der Person mal geholfen haben, in diesen Situationen bestimmte Momente zu überwinden oder wie die Musik letztendlich einem Rückhalt geben kann, helfen kann und ich finde diese Sendung einfach köstlich. Ich muss sagen, ich muss immer wieder auch, es gibt sehr viele Fragen für mich in dieser Folge, weil es viele in Sachen würde ich ganz anders interpretieren, als du die interpretiert hast. Aber gut, das ist ja deine Sendung gewesen und ich fand diese Momente, da wo ich wirklich Mitleid mit dir hattest, wo die fiktive Person, sage ich mal, in jemand anderes verliebt war und man dachte, das ist jetzt kurz davor, das wird jetzt was. Und deine Mutter knallhart zu dir sagte, ich habe die, wie hieß sie nochmal, die...
Ich glaube, das nennen wir sie Susanne oder so.
Ja, ist egal. Auf jeden Fall die genau, die mit einem netten
jungen Mann.
Ne? Und das,
ja.
Wahrscheinlich ist das ihr Bruder, aber du wusstest, dass sie keinen Bruder hat. Und
ja, genau.
Genau, und da hast du von Genesis aus dem Album Duke, aus dem
Misunderstanding,
Jahr,
genau.
Misunderstanding gespielt. Ja. Und deshalb, ich bin kein Genesis-Kenner, also ich kenne mich mit der Band noch nicht wirklich auseinandergesetzt. Phil Collins schon, aber auch. Und ich fand so nach dem, was du erzählt hattest, habe ich mir tatsächlich danach nochmal das Lied komplett angehört und ich finde, das passt wirklich ganz gut und das war auch ein tolles Lied, davon abgesehen. Und das Lied möchte ich jetzt gerne als erstes Mal spielen, wenn ihr einverstanden seid.
Sehr gerne, ja.
Ja?
Toral, jetzt musst du nochmal erläutern.
Ja, also Phil Collins hat das Lied damals geschrieben, als seine Ehe im Begriff war, auseinanderzugehen. Ne? Er hat ja viel kaputte Ehen gehabt. Der Phil Collins hat ein sehr glückliches Händchen gehabt. Das kommt ganz deutlich klar. Irgendwie, du denkst, irgendwas stimmt hier nicht und keiner sagt dir aber Bescheid, was eigentlich Sache ist. Ne? So, daran muss ich mal denken, wenn ich diesen Song höre. Er erinnert mich stark an diese Zeit. Und für mich ist das ein ganz wichtiges Album, Duke. Das ist das 80er Genesis-Album, weil es das erste Album ist, was
genau,
ich mir gekauft habe.
Genau,
hattest
du auch in der Sendung erwähnt.
Als
genau.
LP, zusammen mit dem Peter Gabriel-Album, dem Dreier. Und deswegen bleibt das bis ewig in meinem Herzen.
Ja, ich fand das auch wirklich toll in der Sendung. Das hat mich auch berührt, als du das gespielt hast. Und das ist ein toller Song, das ist eine tolle Aufnahme, die wirklich, wirklich gut ist. Und die... Also ich glaube, dass er wirklich in dem Moment ein ähnliches Gefühl hatte, hatte ähnliche Frage, wie du damals hattest und du hast es mit der Musik irgendwie versucht zu verarbeiten.
Ja, genau.
Vielen Dank dafür.
Gerne, gerne. Was ich noch kurz anmerken will, ich weiß nicht, ob ihr Phil Collins vor kurzem mal gesehen habt. Der arme Kerl, der ist ja nur noch im Rollstuhl gefesselt. Er sieht uralt aus. Ist stark gealtert. Er sieht so aus, als wäre er weit in den 80ern. Der ist Ende der 40er geboren, glaube ich.
Ah, ja, okay.
Also eigentlich ist er noch deutlich jünger als Paul McCartney und Co., aber er sieht älter aus. Also ganz stark gealtert, denn er war ja starker Alkoholiker und so. Da wird uns wahrscheinlich noch irgendwas erwarten in nächster Zeit.
Okay.
Ja.
Also ich will nochmal erwähnen, dass das wirklich eine spannende Sendung war, weil diese Erlebnisse und Ereignisse, die du geschildert hast, ja so ein bisschen sinnbildlich waren. Das findest du auch in Filmen wieder, solche Situationen, die du geschildert hast. Und deshalb hatte das neben dem Witzigen, was es für den Hörer auch hatte, für dich natürlich damals eine bittere Komponente. Aber so spielt das Leben. Irgendwann ist das Geschichte auch, ne?
Und irgendwann machst du einfach eine Podcast-Episode dazu und findest dich gut.
Genau.
Genau, wer möchte als Nächste dann?
Ja, ich übernehme mal. Ich fange auch mal mit dem Raul an. Also ich habe mir hier so zwei Blöckchen aufgeschrieben, die ich jetzt im Laufe der Sendung ein bisschen abhandle. Ehe ich dann einen Track spiele, der allerdings nicht aus den Sendungen kommt, sondern was ganz Neues ist. Auch eher unter diesem Signum steht 6 Songs für euch und da habe ich 2 mir ausgewählt. Aber jetzt von den Sendungen her gehe ich mal in Folge 46 zurück. Das war eine Folge, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar die üblichen Unverdächtigen. Da ging es um Singer und Songwriter der 60er. Und es war ein Stück, was mich wirklich damals geflasht hat, was ich irgendwann mal gehört habe, aber 1000 Jahre nicht mehr gehört hatte und ich richtig, richtig gut finde. Die Platten von ihm sind gar nicht mal so leicht zu bekommen. Und es ist Tim Hardin, How Can We Hang On A Dream? Ein toller Song, wo ich jedem wirklich nur empfehlen kann, wenn er gute Singer-Songwriter-Mucke hören will, dann sollte er oder sie sich im Netz oder im Fachhandel da irgendwie mal organisieren und sich das reinziehen. Und der Künstler Hardin hatte, wie mit vielen anderen, über die du da berichtet hattest, natürlich auch persönliche oder Drogenprobleme, also das Übliche. Das war jetzt wenig erfreulich, dann seinen Werdegang weiter zu verfolgen. Aber die Musik, die er gemacht hat, die lebt bis heute, würde ich sagen, und ist auch bis heute unvergessen. Und das ist ein Stück, was einen guten Einstieg bietet. How Can We Hang On A Dream? Und ich glaube, von der ersten Platte von ihm, 67, wenn ich mich täusche. Aber ich spiele jetzt ein Lied und komme dann aber auch noch auf weitere Folgen, die mir super gefallen haben. Ich meine, wie gesagt, aus 200 jetzt irgendwas rauszupicken ist sowieso schwer genug. Aber ich spiele mal ein Lied, damit ich hier nicht nonstop rede, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar von der großen Meisterin des Soul, nämlich Aretha Franklin, ein Stück, wo ich mir völlig unsicher bin, ab welcher Stelle ich es eigentlich spielen soll. Das ist von ihrer 66er auf Columbia erschienenen LP Soul Sister. Die ist gar nicht so im Fokus, weil das meistens die späteren Sachen sind von ihr, die überall gehört werden. Das Lied heißt Sweet Bitter Love, ist von Van McCoy geschrieben, den man jetzt in der Disco-Zeit noch über The Hustle kannte, aber selber ein toller Songwriter und Sänger und ja Mastermind im Produktionsbereich war, mit dem der auch einige Songs geschrieben hat. Und dieses Lied Sweet Bitter Love hat Aretha Franklin aufgegriffen, mehrfach aufgenommen. Es gibt es in unterschiedlichsten Versionen. Ich spiele die für mich schönste. Es gab es später auf der 80er-Platte Who's Zoomin' Who noch in der Version. Dann gibt es eine Rare and Unreleased Doppel-CD auf Rhino. Da sind alle möglichen Outtakes drauf, wo sie selber sich am Klavier begleitet, mit einer kleinen Formation eher jazzig das runterspielt. Und hier hören wir jetzt einen fetten, mit einem Riesenorchester begleiteten Satz, ein Arrangement, was arrangiert wurde und dirigiert wurde von Belford E. Hendricks. Und das ist eine typische Besetzung unter der Zeit, wo Clyde Otis die Platten für auch Aretha Franklin produziert hat und für viele mehr. Und dieser besagte Belford C. Hendricks hat auch für alle möglichen Größen gearbeitet, von Nat King Cole bis Count Basie, Dinah Washington, Sarah Vaughan, also nur Riesennamen könnte man dann noch weiter fortführen. Hier in dem Fall ist es fast arienhaft ein Song, wo ich die letzte Strophe sozusagen hier vorstelle und, ja, oder nehme ich doch die erste? Ich nehme doch den Anfang, damit man den Song ein bisschen besser versteht. Es ist unbedingt nötig, sich dieses knapp dreiminütige Stück mal komplett zu geben und diesen Aufbau mitzukriegen. Es geht um, der Titel verrät es ja schon, Sweet Bitter Love, um Herzschmerz im Beziehungsgeschehen. Und also was die da gesanglich abliefert, da sagen viele, das wäre eine ihrer besten Aufnahmen. Und wir hören jetzt rein. Bitteschön. A trusting heart. Like mine, my magic dream had lost their spell. Where there was hope, there's an empty. Also um jetzt dieses fantastische Finale, dieses Lied zu hören, habe ich eigentlich auf das Grundgerüst des Songs verzichten müssen. Das heißt, es bleibt für euch ein bisschen im Unklaren, wie das jetzt eigentlich am Anfang aufgebaut ist. Es ist eine sehr soulige, aber auch sehr gospelige Version, wo man nochmal merkt, dass die Frau jetzt schon eine Stimme hatte. Ich denke mal, wenn so jemand mit so einer Stimme zu so Nieten wie Bohlen und Co. zu irgendeiner Castingsendung gehen würden, wie will man da denn noch angemessen irgendwas regeln? Also ich meine, das ist unfassbar, was die da singen. Arienhaft, wie ich eben schon sagte. Was sagt ihr?
Das ist, bevor sie die Queen of Soul wird, ne? Aus der Phase, bevor sie mit ihren großen Soul-Alben anfängt, wo sie die ganz blutjunge
Aretha Franklin war das. Also sie hat jetzt Anfang der 60er Jahre ihre ersten Platten gehabt. Das ist jetzt 66, da hatte sie einen Verlag, einen Vertrag bei Columbia. Und hier, das ist ja jetzt auch schon ziemlich, muss nicht, das gefällt ja vielleicht nicht jedem, dass dann auch ein paar Geigen da am Start sind, also ein fettes Orchester. Aber es ist wunderbar arrangiert. Die Version hat auch einen ganz besonders guten Sound. Ich habe die Version zu Hause von der Compilation Where the Girls Are, Nummer 5 von Ace Records, ein englisches Label, was 1000 Unterlabel hat und unheimlich viel in dem Bereich rausbringt und von Funk und Soul und ja so dem, was der gemeine Mod so hören muss irgendwie. Ja. Und das ist hier ein, ja, also wenn man das komplett hört, wie gesagt, 3 Minuten, dann, also ihr habt ab und an von Tränen gesprochen, würde mich nicht wundern, wenn das einen zu Tränen rührt.
Lieber Jim, du erinnerst dich, dass wir in unserer letzten Folge, letzte Woche, über ihre Schwester gesprochen
haben. So ist es.
Genau, und da waren wir ja nicht zwingend einer Meinung, hier sind wir einer Meinung, weil man schon, ja gut, mit dem Orchester, mit den Streicherarrangements kann man diskutieren, aber dass sie eine großartige Stimme hat, dass sie viel Pathos rüberbringt, viel Herzblut, das ist schon deutlich zu erkennen. Und das ist ich kannte den Song nicht, ich muss ihn mir nochmal genauer anhören, aber dass da schon klar wird, was da für ein wunderbares Genie am Mikrofon steht, ist deutlich zu hören. Toller Song.
Ja, und nicht nur am Mikrofon, sondern ich fand die Aufnahme tatsächlich wirklich sehr warm, also. Und das ist auch interessant, was du meintest, gerade mit diese Contests, die es gibt jetzt für Stimmen und teilweise wirklich gute Stimmen, das muss man schon sagen, nur man vergisst, da geht diese moderne Aufnahmen nicht alle. Aber die auf jeden Fall in den meisten Contest-Dingen laufen, sind so glasklares Zeug, wo man sagt, das hat so wenig für mich greifbare Essenz. Diese Aufnahme hier ist, da ist die afrikanische Kultur da drin. Das ist auch so, wie man früher das gehört hat. Das transportiert viel mehr als einfach nur, was sie singt. Das ist ein ganze, ich kann das nicht beschreiben, was man da alles bekommt durch diese Stimme, diese Arrangement, diese extrem damals, extrem aufwendige Aufnahmen. Das war wirklich ein Stück Arbeit, sowas zu machen. Und ich finde es ganz toll. Also hat mir super gefallen. Und hat auch, wie gesagt, war auch gut, dass du ein bisschen sagst, okay, das ist das Ende von dem Lied. Und auch diese Gospel-Kultur, dieser Gospel-Aspekt, was eigentlich zu dieser Musik immer irgendwie gehört. Also ich find's schön. Ich würde mich freuen, wenn man wieder auch ein bisschen die Musik auch aus dieser Perspektive mal bewerten würde. Dass es nicht nur um Stimme geht, es ist wirklich hier, es ist sehr, sehr gut gemacht mit dem Orchester und mit ihrer Stimme, die aber auch nicht nur singt, so die macht was anderes damit. Also es ist ganz toll.
Ja, danke. Also wie gesagt, das Lied könnte für mich aus so einer Soul-Oper sein, ein Teil, weil das absolut schwerblütig ist, aber irgendwie auch fantastisch dahin perlt. Und also unbedingt den ganzen Song anhören, damit man auch diesen Aufbau von dem ruhigen Einführungsteil, wo die normalen Strophen angegangen werden, wo auch der Text dann noch vieles erklärt. Aber letztlich geht's halt um eine offensichtlich gescheiterte Liebe und wie das so häufig ist in Songs, unterschiedlichsten Textausprägungen dann dargelegt. Und hier, wie gesagt, das Gesamtarrangement, also früher hätte ich das nicht gut gefunden, aber ich finde, jetzt bin ich alt genug zu erkennen, wie gut das gemacht ist.
Endlich.
Und die ganze Platte Soul Sister von 66 unbedingt mal anhören und insbesondere der Song Sweet Bitter Love auch gerne in den unterschiedlichsten Aufnahmen, die sie dazu gemacht hat, haben womöglich auch noch andere Künstlerinnen und Künstler aufgenommen, mal reinhören. Und ein weiterer Link zu einer früheren Sendung von uns, auch Richtung Raul, wäre dann der Verweis auf einen schönen Song von Hildegard Knef, den du uns gespielt hast. Auch mit der bombigen deutschen Orchesterbegleitung, einer unglaublichen Aufnahme. Birds Do It oder wie heißt das Original noch? Ja. Just Do It oder? Ich habe jetzt den Titel gerade nicht im Kopf, aber
im Ohr, ja, genau.
Es war jedenfalls die Sendung 177, 5 Coverversionen zum Niederknien. die du musikalisch.
Ich kann mich halt auch an dieses Lied erinnern. Das war wirklich, wirklich toll.
Mhm. So, jetzt wechseln wir zum Raul.
Wir fließen dahin. Ja, der Raul, der macht jetzt der drückt den Schalter um. Jetzt wird's laut und jetzt kracht es.
Na dann.
Ich fange an mit dir, Stefan.
Oh.
Und zwar, ich habe mich stärker konzentriert auf die aktuellen Folgen aus dem letzten Jahr, aus diesem Jahr. Und zwar die Folge 192. 192 hast du uns einen tiefen Einblick in das musikalische Schaffen von Josh Homme. Oder Josh Homme,
ja,
wie man
ja,
ihn auch
Homme,
immer
ich, nennt
Homme,
man ihn, genau.
ausspricht. Vom Wüstenstau bei Caius zu den düsteren Hymnen von Queens of the Stone Age. Und du hast uns näher gebracht, was für ein kreativer Kopf er in den letzten 20, 25, 30 Jahren für die Rockmusik gewesen ist. Ich glaube, die gehen jetzt wieder auf Tour, ne? Queens of Stone Age.
Ich glaube, du hast aber auch mittlerweile ernsthafte gesundheitliche
Probleme, aber sie wollen trotzdem, ja. das Konzert, das einzige Deutschlandkonzert ist jetzt vor kurzem abgesagt worden, da waren viele, viele sehr sauber, unter anderem die Band auch. Also sie leben noch und er macht auch weiter, Gott sei Dank. Du hast damals ein Kapitel ausgelassen und dieses Kapitel wollte ich heute ergänzen.
War auch mal kommentiert von irgendeinem Zuhörer.
Ja, ganz recht. Genau. Schön, nämlich welches Kapitel?
Ich weiß nicht mehr genau.
Stichwort Led Zeppelin?
Das ist nicht mehr, genau.
Them Crooked Vultures.
Ah, ja, genau. Das ist auch ein Nebenprojekt.
Nebenprojekt. Die sogenannte Supergroup, die damals für ein Album 2009 sich zusammengefunden hat. Und zwar ja mit Josh Homme, mit Dave Grohl, den man vielleicht kennen könnte von den Foo Fighters und so einer kleinen und bedeutenden Band wie Nirvana. Ich weiß nicht, Anfang der 90er sehr groß. Und dann natürlich für mich als Led Zeppelin-Fan mit John Paul Jones, legendärer Bassist von Led Zeppelin. Aber er hat ja nicht nur Bass gespielt, sondern auch Keyboard gespielt und er war für viele andere Instrumente bei Led Zeppelin verantwortlich. Und die haben sich 2009 zusammengefunden in Los Angeles und dann die Band Them Crooked Vultures, verkrüppelte Geier oder wie man das auch immer übersetzt, gegründet und ein Album rausgehauen. Es ist bisher leider nur bei diesem Album ein Album geblieben, aber das hat damals laut gekracht und ist stark wahrgenommen worden. Als eine ja explosive Mischung aus Hard Rock, Blues, Psychedelic, Progressive Rock, komplex, kantig. Man hört natürlich viel Josh Homme deutlich durch, aber auch John Paul Jones mit seinem legendären Bass-Sound. Er bringt Keyboards, Mandoline und sogar Violine ein. Ja, und ein Dave Grohl. Ich habe den Dave Grohl selten so entfesselt am Schlagzeug spielen hören wie auf diesem Album. Und das gerne als Ergänzung zu deinem Kapitel. Und wir hören von dem Album das Monster Elephants. Dauert 7 Minuten. Da ist alles drin, was die Band ausmacht. Es hat Tempiwechsel drin. Es fängt langsam an. Es baut sich dann auf. Dann explodiert es. Dann findet es sich wieder zusammen. Das schaffe ich natürlich nicht in einer Minute darzustellen.
Das lief also auch nicht in deiner Sendung, ja, Stefan.
Genau. Nee, das lief
okay,
nicht. Das
nein, ist nein, gut. Nein, 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 genau. Aber es ist eine perfekte Ergänzung. Und zwar hören wir jetzt den Titel Elephants von dem Album Them Crooked Vultures.
Gute Stimme. Und aber so krachig war es jetzt gar nicht, fand ich.
Im Vergleich zu dem, was ihr gespielt habt.
Ja, das war jetzt keine Kunst.
In der Tat, ja.
Okay.
Also vielleicht als nochmal, ich mache selten Sendungen, die im Englischen würde man sagen comprehensive sind. Also es geht bei mir selten darum, das komplette Leben von Josh Homme dazu stehen. Ganz im Gegenteil, ich finde, das ist ein sehr einflussreicher Musiker. Aber ich wollte auch betonen, dass es auch eine kontroverse Figur ist. Es ist nicht nur, meist werden die gefeiert, aber wenn man genau hinschaut, dieser Erfolg, was sie bekommen, auch die Kreativität, beruht immer auf eine gewisse Spannung in der Persönlichkeit, bestimmte Entscheidungen, bestimmte Hintergrund, was er auch hat und mit dem er heute kämpft, also seine gesundheitlichen Probleme haben auch mit seinem Lebensstil zu tun, sage ich mal. Aber auch das hier ist ein sehr schönes, wirklich tolles Beispiel, wo seine Stimme, ja. Der hat eine schwere Stimme, wo man, also die ist schön, aber die ist nicht immer einfach zu mischen in einem Mix, sage ich mal. Und diese Stil, die er zum mitbegrünen hat mit diesen Breaks. Dave Grohl hat auch bei Song for the Deaf da mitgespielt und da war er, fand ich, also das erste Mal, wo ich ihn als großartige Drummer wahrgenommen, der ist hier auch wirklich fantastisch, soll auch bei den Foo Fighters extrem wählerisch sein mit seinen Drummers. Und ein tolles Beispiel, ja, danke dafür. Und tolle Ergänzung zu der Sendung.
Es ist nur eine kleine Fußnote
zu
deiner Sendung.
Nein, ich finde es ganz schön, auf jeden Fall.
Mir hat's auch gefallen.
Okay, ich wäre jetzt als Nächste nochmal dran. Und ich komme jetzt natürlich mit einer Sendung von einem von den ganz vielen Folgen von Jim. Jim ist auch ein sehr großer, sehr produktiver Mensch in unserem Podcast. Dafür möchte ich mich auch bei ihm bedanken.
Auch von mir? Ein herzliches Dankeschön.
Gerne. Aber das ist ja, bedroht ja auf Gegenseitigkeit.
Und ja, genau, so bringt immer wirklich sehr viel spannende Geschichte, vor allem aus verschiedenen musikalischen Genren, aber auch verschiedene Ecke in der Welt. Und es war sehr schwer für mich, eine Folge zu finden. Und ich habe eigentlich die Folgen, ich habe darüber nachgedacht, die Folge, die mich wirklich in den letzten Monaten wirklich, wirklich beeinflusst haben, waren einmal die Folge 169 Gimme Vibes, also über diese sehr schöne Vibraphon-Folge. Und vor allem die danach kam, die Folge 176 Foarte Plăcut. Klangvolles aus Rumänien. Also das war eine sehr schöne Folge, also eine von vielen sehr schönen Folgen, die Jim hier gemacht hat. Und mit Jim habe ich das gelernt, auch Musik anders zu hören. Und vor allem, wofür ich dich mein ganzes Leben dankbar sein werde, ist die Entdeckung von Library Music. So. Also war für mich eine wirkliche große Entdeckung. Ich glaube, das war damals an der früheren Sendung, was wir hatten, wo du dann mit dem Thema kam, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, weil ich wusste überhaupt nicht, was man unter Library Music sich vorstellen kann. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist eine Musik, die aus einer anderen Zeit kommt, wo man für Filmen letztendlich Stücke aufgenommen hat, die immer verbunden waren mit Bild, mit irgendwas, was passiert letztendlich. Eine extrem hohe Qualität, also tatsächlich, also nicht, also die du gespielt hast, die Sampler, die du empfohlen hast, sind von der Klangqualität wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und genau, daraufhin habe ich mir auch wirklich sehr viele Platten mittlerweile auf deinem Rad dann gekauft. Die ich auch wirklich sehr gerne höre. Aus der Folge hast du viele Sachen gespielt, auch jazzige Sachen, aber dieser ein Titel hat mich besonders beeindruckt auf viele Ebenen. Das ist von Wladimir Kosma. Wladimir Kosma ist in Frankreich bekannt. Der kommt ja aus Bukarest, ist aber auch irgendwann mit seiner Familie, in den 60er oder kurz vor der 60er nach Paris gekommen.
Ist dann irgendwie ans Konservatorium dann gegangen.
Genau. Und ist in Frankreich bekannt als ein sehr großer Filmmusiker letztendlich. Und ich finde die Geschichte sehr gut erklärt mit Michel Legrand und so weiter. Und dann hast du uns letztendlich nochmal ein Geschenk gegeben mit diesem Label Musique pour l'Image. Was wirklich ein fantastisches Label ist, allerdings sehr vergriffen, sehr schwierig da was zu finden. Auf Spotify gibt es ein paar Sachen, die Platten werden für sehr viel Geld mittlerweile, sehr viel auch Monoplatten, die werden dann für sehr viel Geld tatsächlich verkauft. Und genau, dann hast du dieses Stück gespielt und deshalb ist eine sehr schöne Verbindung zu der Folge, zu der Vibraphon-Folge, das ist dieses Stück Touchus Das normal gesagt auf Französisch ein typischer Spruch, wenn man im Skiurlaub ist und oben vor der Abfahrt ist, wo man sagt, ich fahre jetzt einfach nur geradlinig runter und mache keine Kurve, ich gebe alles und gebe Gas. Und das ist in dieser Musik auch, es gibt, du meintest auch, es gibt auch ein anderes Album, das heißt Musik glissante. Das ist ein fantastischer Titel, aber ich möchte jetzt, weil ich... Dieses Stück hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber man muss Musik polymarch als Musik für Bilder, heißt das. Und das heißt, man kann diese Musik nicht von Bildern trennen, die man sich vorstellt. Es ist Skisaison in Frankreich, sehr viele Menschen unterwegs auf der Piste. Und dann fährt man dann wirklich runter und erlebt, was da passiert. Das ist sehr gut gemacht. Das ist eine super Aufnahme. Und ich würde gerne nochmal in dieses Stück reinhören.
Und bei uns heißt es auch Schussfahrt. Also ich bin jetzt kein Skifahrer, aber das wissen wir.
Okay.
Also das ist lustig, dass sich das angleicht zwischen dem Französisch und Deutsch.
Ah ja, okay. Ja. Dann, ja, weil das ist definitiv ein deutsches Wort. Also ich weiß, warum wir das so aussprechen in Frankreich, weiß ich nicht. Aber ja, wir hören jetzt in dem, einfach nochmal in diesem Stück, an anderer Stelle, als was du gewählt hast.
Okay. Das ist lustig, dass du das jetzt nochmal gespielt hast. Mehrere Sachen, die ich dazu sagen kann, sind folgende. Erstens, der Vibraphonist hier ist eigentlich von Haus aus kein Vibraphonist, sondern eigentlich ein Schlagwerker, der im klassischen Bereich, im neoklassischen Bereich oder im Avantgarde-Bereich tätig war. Name habe ich dummerweise jetzt gar nicht auf der Pfanne. Es ist auch super schwierig bei diesen... ja, für Film, Funk und Fernsehen produzierten Platten, die beteiligten Musiker unbedingt immer festzustellen, weil auf den Plattenstellen stehen sie meistens nicht. Ich habe über die, also es gab eine Facebook-Seite von Wladimir Kosma und darüber wurde dann als diese Dateien, übrigens in Stereo-Qualität, das ist hier jetzt Stereo gewesen, das ist auf der Originalscheibe, das ist ein 10-Inch, nur Mono und hier definitiv deutlich besser anzuhören als auf dem Ding, was ich zu Hause rumstehen habe. Und ich habe auch eine CD, wo das drauf ist, das ist auch nur Mono. Das heißt, bizarrerweise kriegt man es online in der Stereo-Version oder jetzt hier bei Spotify läuft die Stereo-Version. Und man merkt aber da, wie fein das aufgenommen ist, wie toll die Musiker sind, wie federnd und perlend das so dahin geht, das Lied. Also wunderbar. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass du das gespielt hast.
Ja, genau. Na, wie gesagt, das ist aus dem Jahr 1968 in einem Sampler, der man findet auf Spotify, der heißt Cool Jazz in Paris. Aber wie du auch in der Sendung erwähnt hast, eigentlich das Original ist gar nicht wirklich zum Verkauf veröffentlicht, das ist danach letztendlich gesampelt, also zusammengestellt worden in diesem, also das Cool Jazz in Paris ist eine Zusammenstellung von Stücken, die aus dieser Zeit kommen.
Genau.
Aber ursprünglich ist das kein Stück aus einer feste Platte, also ein veröffentlichtes Album, sag ich mal.
Also die meisten Stücke jetzt unter diesem Signum sind auf dieser einen 10-Inch drauf. Das ist dann die Musik für Wintersport und sowas, wurde das gemacht.
Mit dem auch ganz schöne Bilder eigentlich.
Genau. Also, naja, auch das Coverart ist immer ganz interessant. Oft ist es immer dasselbe, was dann farblich abgewandelt ist. Es gibt da auch unendlich viele Leute, die da inzwischen mit unglaublich viel Ahnung, wie Johnny Trunk aus England zum Beispiel, tolle Bücher zu Library-Platten gemacht haben. Wenn es interessiert, ich habe einige neuere, also Library-Folgen hätte ich zur Verfügung. Also es gibt ja auch heutzutage wieder Leute, die das vor allen Dingen in England, aber eigentlich auch in Italien, Deutschland, überall, wo diese Library Music eine Renaissance hat und mit neuen Stücken, eigentlich sogar weltweit, muss man fast sagen, tolle Aufnahmen wieder zu haben sind.
Ja, schön.
Auch so Produzenten wie Madlib hat ein Label rausgegeben, wo quasi neue Library Music, eher so mit einem bisschen funkigeren Kontext. Das ATA-Label zum Beispiel in England hat wunderbare Sachen gebracht. Zum Beispiel mit den Sorcerers, einer Gruppe, die auch ein bisschen afrikanisch angehauchte Sachen machen. Oder eben Library Music 1 bis 4 kommt jetzt demnächst eine neue raus. Nämlich die vierte, tolle Stücke abgehangen, immer wunderbar zu irgendwelchen Sachen, theoretisch verwendbar. Und die Platten, wie gesagt, früher waren eben nicht im Handel erhältlich, sondern eigentlich nur von den einzelnen Produktionsfirmen. Die wussten, wo sind die Labels, die das herstellen, und haben das dann da direkt gekauft und lizenziert sozusagen zur Nutzung für irgendwelche Medienproduktionen.
Was wie RPM und sowas, was du mal genannt hattest, mal damals, oder?
Ja, also ich meine, KPM ist das.
KPM
ist das riesen englische Label, The Wolf Records.
Ja,
Und dann gibt's in Italien unendlich viele, auch super kleine. Das sind zum Teil Platten, die werden für mehrere Tausend auch gehandelt, je nachdem, wie rar sie sind. Aber vieles davon wird auch in ordentlichen Reissues inzwischen wieder angeboten, und also viele, viele Platten, und die zum Teil aber auch gerne schnell wieder weg sind. Aber wie gesagt, da hören wir sicherlich noch was.
Oh ja, schön, da freuen wir uns. Okay. Ja,
danke schon mal, dass du das gespielt hast. So, wer ist denn jetzt dran?
Ich.
Ach, okay. Na gut, ich rede noch ein bisschen über Sendungen. Ich möchte jetzt zum Beispiel den Henk mal erwähnen. Er hat eine Sendung gespielt, da hat er ein tolles Lied von Lissy Mercier-Declou, die ich immer auch sehr geschätzt habe, gespielt von ihrer ersten Platte, Press Color. Da ging es eigentlich um diesen New York-Kontext, ein bisschen No-Wave-artige Dinge. Das fand ich wirklich klasse. Ganz, ganz, insgesamt eine ganz tolle Platte, die auch nicht so super gut zu haben ist. Sie müsste eigentlich mal ordentlich reissued werden, mal wieder. Dann habe ich bei Stefan mir noch aufgeschrieben, Folge 18. Da hast du das erste Mal Dashiell Hedayat gespielt. Den hast du später in einer anderen Folge nochmal gebracht. Ich hatte mir irgendwann, als ich in Paris war, zufällig die Reissue von ihm, von dieser Platte, wo du die Tracks her hattest, damals mal geholt. Und den hatte ich vorher gar nicht gekannt. Also ich kannte ihn, als du ihn gespielt hast, lustigerweise. Aber ich hatte die Platte nicht gut genug gehört, dass ich da sofort den Wiedererkennungseffekt hatte. Und ich habe mir das jetzt alles nochmal angehört. Musste feststellen, das ist ein Künstler, den kann man sich sehr gut anhören. Und kennt jetzt auch nicht unbedingt jeder. Dann gab's eine.
Könnt ihr nochmal ganz, ganz kurz, weil so firm sind wir alle nicht. War das ein sehr skurriler französischer Künstler, der irgendwas mal mit Liebe im Auto gemacht hat?
Ja, genau. Das war ein Track davon.
Hast du erzählt, ne?
Ja, der erzählt da von seinem Auto, welches in der Garage ist, und die. Genau, da hat er eben auch seine Freundin, und genau, es ist mit.
Ich glaube, weil er nur da alleine sein kann.
Genau, genau. Und die Kinder schauen immer vom Fenster. Und aus dem Auto ist ein altes Auto. Es fährt ja gar nicht mehr, das Auto.
Die Kinder haben dazugeschaut?
Ja, genau. Die Kinder.
So viel zum allein sein.
Genau. Und verrückte Zeit, verrückt, also auch tatsächlich ein Schriftsteller, also danach. Und ich glaube, dass, wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Platte mit Gong zusammen gemacht worden. Und super, super, also wirklich eine tolle Platte.
Also es hat so leichten Jazz-rockigen, aber also eine Mischung aus Jazz-Rock und Poetik irgendwie, würde ich
genau,
fast sagen.
Genau, genau. Das Lied heißt, das Name von einem amerikanischen Auto.
Cadillac?
Nee.
Chevrolet?
Ich weiß nicht mehr.
Irgendwas.
Ja, genau.
Buick kann ich noch anbieten. Na egal, also jedenfalls, das
ist Chrysler auch, Chrysler.
Also Chrysler, wow, okay. Ihr spricht das ja auch eigenwillig aus wieder. Dann gibt es, ich muss ja jetzt hier so ein bisschen meinen Kram hier loswerden, den ich mir hier so notiert habe, das dauert also noch eine Sekunde. Eine Folge von Raul, 164, Let There Be Hard Rock. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass er ein anderes, sehr, sehr tolles Lied von Black Sabbath gespielt hat, nämlich Sweet Leaf. Und das kann sich auch jeder gern mal reinziehen, das war von der Masters of Reality, glaube ich, ne? Und tolles Stück, auch wunderbar, die Folge. Bei Stefan habe ich mir noch aufgeschrieben, Never Stop Questioning.
Oh, das war eine tolle Folge.
Soundwalk Collective und Marlo Moray. Und erstes Mal war das, was Soundwalk Collective angeht, ein superklasse Tipp, weil das ja tatsächlich ein Musikerkollektiv, also ein Produktionskollektiv ist, die wirklich, und da weißt du nie vorher, was machen die eigentlich, total unterschiedlichste, meist edelst aufgenommene und sehr abgefahrene Platten. Das kann klassische Musik sein, die zum Beispiel einmal auch von dir dargeboten wurde. War das der Hölderlin-Kontext?
Nee, das war im Hölderlin-Kontext für alles teilweise, also die Tracks sind bilden einen Teil des Soundtrack von dem Film über Nan Goldin.
Genau. Und also ein ganz tolles klassisches Stück gespielt, aber die haben sehr viel Elektronik. Sie sind auch, waren auch schon bei Fahrenden Völkern unterwegs. Da hast du einen Ausschnitt gespielt, da hatte der Raul so ein bisschen Schmerzen. Das war eigentlich ein Ausschnitt aus einem 40-minütigen Stück, was ja, ich persönlich das, ganz gut fand.
Die ganze
fand.
Platte ja, ist, genau. ist ne, The Sons of the Wind. Ist das.
Ja, genau. Und also das war ein ganz toller Hinweis. Was steht denn hier noch alles Schönes? Also zu Marlo Moray sollte man dringend nochmal sagen. Also Marlo Moray ist ein Künstler aus Leipzig, meine ich. And His Inflatable Knees hat jetzt gerade eine neue Platte ja. raus. Und sie heißt Embrace. Und ich habe sie mir direkt nach Ankündigung eigentlich, also wurde mir beim ersten Liefertag zugestellt irgendwann. Oder rausgeschickt und dann entsprechend schnell zugestellt. Ich habe sie mir angehört. Sie ist anders als das erste Werk, was sehr frei improvisierte Musik war. Das hier ist ein bisschen psychedelische Space-Musik, würde ich es nennen. Sehr kontemplativ, zum Teil mit eingewobenen Texten, die so ein bisschen eher gesprochen werden. Es gibt drei Stücke, die länger sind, live eingespielt. Die gibt's halt in unterschiedlichen Versionen wieder. Schöne farbliche Geschichten, toll aufgemacht, super viel Liebe ins Detail gesteckt wieder. Und ich möchte jetzt zwar kein Stück spielen, weil ich den Stücken meist gar nicht gerecht werden kann, weil sie so lang sind. Man sollte sich aber mal umhören. Man soll sich nicht täuschen lassen, wenn man jetzt bei Spotify das findet, da kündigt er nur an, dass es nicht zum Streamen ist. Das findet man, das Album bei Spotify, aber du kannst die Tracks nicht hören. Aber auf Bandcamp kannst du es hören, Marlo Moray and His Inflatable Knees, unbedingt mal reinhören. Aufgenommen April, Mai 2025 live. Und ja, wer das nicht tut, ist selber schuld. So, aber zu den weiteren Sendungssachen, die mich noch begeistert haben. Jetzt muss ich hier mal meine eigene Schrift entziffern. Da fand ich die Story um und das Stück selber von Anna Domino. Wenn das auch Clusterpop war, hat der Raul ein Stück vor gar nicht allzu langer Zeit gespielt. Weißt du zufällig noch, wie die Sendung hieß? Also ich habe es jetzt ad hoc nicht auf dem Schirm, ist aber gar nicht lange her. Da ging es darum, dass du ein Stück selber
das vermeintest. Das war eins unserer Sechserstücke aus der Hüfte.
Ja, ganz genau. Mhm. Vermeintest, dass du das irgendwie gehabt hättest und dann hast du aber einen Großteil deiner damaligen LPs irgendwie weggegeben oder was weiß ich und hast dann immer gerätselt, scheiße, wer war eigentlich das nochmal? Und dann hast du es aber über Umwege rausbekommen und es war von der ersten Anna Domino-Platte, die ich selber gar nicht kenne, ich kenne nur die zweite und die dritte. Aber es ist ein schöner Pop. Was war sie, Belgierin? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oder Französin. Aber ist auch egal.
Ja.
Also jedenfalls
oder Amerikanerin, die in Belgien wohnt. Ja.
Man weiß so. Es nicht. Also jedenfalls ein schönes Stück, was mir auch nochmal Lust gemacht hat, dieses erste Album mir anzuhören, was ich auch gemacht habe, fand ich auch gut. Aber das ist eben klarer Pop, aber sehr charmant vorgetragen, würde ich sagen. Und auch sehr ideenreich letztlich. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben Bartok Schulmusik mit der Dame, wie heißt die im Vornamen, die Frau Ketmann?
Du meinst jetzt Karl Off und
das Schulwerk. Ich den Namen von der Frau Ketmann weiß ich jetzt nicht. Die beiden sind verantwortlich für das sogenannte Schulwerk. Und das ist auch unfassbar gewesen. Folge 170, eine Folge, die sicherlich so im Podcast-Geschehen jetzt auch nicht jeder bringt. Und sehr interessante Soundwelten dargeboten hat, so will ich es mal sagen. Dann war in der Folge 152 Mikros Theodorakis und Lena Platonos am Start. Ich konzentriere mich auf Lena Platonos und ganz tolle Künstlerin, die auch sehr, sehr einflussreich war im Avantgarde, Elektronikbereich und so weiter. Die erste Platte, also diverse Platten von ihr, schwer zu empfehlen. Das war auf jeden Fall ein Hit. Und ja, und dann letztlich vielleicht noch Senza Decoro, eine Sampler-Empfehlung mit Avantgarde-Pop, Synth-Pop und was weiß ich, Sachen aus der Schweiz. Man könnte da zum Beispiel auch Grauzone und Stefan Eicher, wie wir sagen, und ihr sagt wie?
Stefanische.
So, könnte man dazu zählen und Eisbär kennt sicherlich jeder, aber es gibt eine Menge Avantgarde und sperrigere, dark-wavige Stücke von Grauzone und auch immer wieder wunderschön. So, das wären meine Geschichten, die ich im Wesentlichen hier notiert habe. Ach nein, die Neo-Yacht-Folge, die hat mir auch super gefallen von Raul. Das war auch richtig klasse, weil man mal gemerkt hat, und das ist ja immer auch mein Credo, es gibt zum Beispiel bei der Folge, die ich mal gemacht habe über Beatmusik, habe ich ja nur neue Beatstücke aus den letzten 15, 20 Jahren oder sowas gespielt. Ja, da sagen wir mal letzten 30 Jahren. Und aber auch von ganz neuen Produktionen. Und für mich ist es immer schön, wenn es in einem bestimmten Stil neue Musik gibt. Es gibt ja das Credo, es gibt nichts Neues mehr außer in der Elektronik, hast du ja neulich erst gesagt, Raul. Aber wenn das dann richtig gute Stücke sind, dann ist das immer wieder eine totale Bereicherung. Und das hast du einmal mehr jetzt bei diesem Neo-Yacht-Rock dokumentieren können, wo es echt tolle Sachen gibt, wo man denkt, oh weia, Steely Dan, die leben noch und so. Oder such dir irgendwelche anderen Gruppen in dem Bereich aus. Also das hat mir alles sehr gut gefallen. So, das wäre mein Input zu euren alten Folgen. Ich könnte wahllos andere mir auspicken, aber ich habe ein anderes Lied mir ausgesucht, was ich hier zum Besten geben will. Und zwar ist das von einem, ich nenne es mal, Künstlerkollektiv aus Hamburg. Und zwar spielen wir ein Lied, also Hamburg-Berlin müsste man fast sagen, ein Lied, das nennt sich Wann strahlst du? Das erschien zuerst auf einer Single von dem Eigenlabel A-Sexy oder A-Sexy Records, 2019 rausgegeben, war später auf einer Platte drauf. Da sind vor allen Dingen Jacques Palminger und Aerobik, aka Carsten Meyer am Start. Carsten Meyer ist eine super schillernde Figur, der erstens tolle Plattencover malt mit Aquarell, zweitens bei International Pony, bei Babyman oder sich als Babyman verkaufend und bei vielen anderen Geschichten mitgemacht hat. Und Jacques Palminger ist eine alte Studio Braungröß und später Fraktus und was weiß ich, der auch auch super coole Soloplatten gemacht hat, wie zum Beispiel eine jazzig-poppige erst vor kurzem. Wenn ich hier irgendwann meine Schrift entziffer, dann kann ich auch gleich sagen, wie die heißt. 440 Hertz ist, mit denen hat er zusammen eine Platte produziert, die da heißt Die Sehnsucht der Sterne. Also ich kann sie nur empfehlen. Ist maximal 2 Jahre alt. Und hier noch mit am Start Christoph Dietermann, der bei einer mir allerdings nicht bekannten Punkband am Start ist aus Berlin, glaube ich, Crosshill Punk Squad. Und die haben mit einer Sängerin, die, wo ich jetzt schon weiß, dass der Raul die unheimlich toll findet, weil sie einfach eher spricht als singt, Yvonne heißt sie einfach, ein wunderbares textlich begleitetes Meisterwerk geschaffen. Da können wir uns jetzt nur so wieder einen einminütigen Snippet draus reinziehen. Aber das ganze Lied hat einen wunderbaren Text, muss man von vorn bis hinten sich reintun. Und wir hören jetzt einen Ausschnitt. Bitteschön.
Ich liebe die, die staunen können. Über die Blume auf dem Schrott. Die lieber im Jetzt als im Morgen leben. Und einfach austreten. Aus dem Trott. Die, die im Vielleicht und im Irgendwann alle Energie vergraben und sich mit grauem Trübsinn ganz einbalsamiert haben. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Wann strahlst du? Wann strahlst du?
Oh, schön. Also ich habe ja eingangs der Sendung gesagt, dass meine Tracks jetzt keine direkten Referenzen auf eure Folgen haben werden, sondern dass ich jetzt die Gelegenheit nutze, hier nochmal was Neues einzustreuen. Die Wirrsinnigkeiten, die ich hier gerne so anbiete. Was sagt ihr?
Also mir hat das sehr gut gefallen. Tatsächlich gibt es aus meiner Perspektive einen kleinen Link zu einer Folge von Hank, nämlich Tiere, die es geschafft haben.
Oh.
Auch eine sehr schöne Folge damals gewesen, die er, wenn ich mich richtig erinnere, aus einem englischen Podcast übernommen hatte von der Idee. Sehr, sehr, sehr tolle, sehr schöne Sendung. Aber okay. Aber das hat mir super gefallen. Das ist Musik, die für mich, also ich finde, diese, also super Aufnahme, diese Sound, diese Text sind fantastisch. Die Stimme von der Sängerin oder Sprecherin, die du vorher genannt hast. Ganz schön. Und genau, zum Thema Aerobik, was du hast gesagt, das ist auch Teil von diesem Kollektiv, der hier spielt. die sind relativ viel unterwegs und die wären, glaube ich, Ende dieses Jahres in Köln in Konzert. Ich glaube, am 30.12., glaube ich. Genau. Okay. Tolle, also live, tolle Erfahrung, also richtig Spaß und richtig gute Musik, fantastisch.
Also Carsten Meyer ist ja in vielen Welten zu Hause und wer zufällig den ersten langen Stromberg-Film gesehen hat, da ist er der Typ, der auf so einer Hochzeit mit so einer Orgel da rumspielt.
Ach, das ist Carsten Meyer.
Okay. Und der spielt auch mit einer ganz tollen Mod-Kombo so instrumentale Sachen. Die Hamburg Spinners haben auch schon diverse Platten rausgebracht. Super cooles Zeug. Und dann hat er jetzt auch, der hat ja auch Filmmusiken gemacht, wie zum Beispiel die Musik zum Tatortreiniger und was weiß ich alles.
Passt ja.
Und ja klar, also die Hamburger Szene und Baby Man, die Platte tauchte wiederum in so einer Tatortreiniger-Folge auf und es ist schon so eine bestimmte Clique, die sich da kennt. Dann, wie gesagt, die Verbindung von Jacques Palminger mit Heinz Strunk und Rocco Schamoni und ihrer Fraktus-Fake-Gruppe, ja. die angeblich irgendwie so als deutsche Elektronikband der Frühzeit agiert hat. Und da gibt es eine Verbindung zum Staatsakt-Label in Berlin. Das ist eine Menge, ja, relativ linke Kunst, also linksorientierte Kunst, würde ich sagen, die da so am Start ist. Aber musikalisch wunderbar und total, also wie gesagt, von Hausmusik bei Carsten Meyer bis zu Rock hat der alles am Start.
Und mit eine Portion deutschen Humor.
Absolut, also, absolut.
Was man in keinem anderen...
Den gibt also, es tatsächlich, ja.
Ja, und er ist so fantastisch, wirklich. Also das macht so, wenn man als Ausländer diese Humor greift, versteht, das ist wirklich toll.
Genau.
Ja, also ich wollte auch kurz was sagen. Also ich fand das, die Stimme toll, hat mich stark so an die gute alte Knef erinnert, leicht gesungen, leicht gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht sogar bewusst ein bisschen nachempfunden. Dass das aktuelle Musik ist, hätte ich nicht gedacht. Es klang tatsächlich ein bisschen wie Auszüge Filmmusik der 70er, sehr bewusst nachempfunden und die Kombination fand ich, so hätte Hildegard Knief Musik in den 70er Jahren machen müssen.
Also sie hat
sehr spannend.
Ich habe gute Lieder aus den 70ern von Hildegard Knief und die hatte eine bessere Stimme, die Yvonne, die auch eine Platte gemacht hat, wo wieder diese ganzen Leute mit beteiligt waren. Die Soloplatte, die habe ich mir damals nicht zugelegt. Die ist gut, aber das hat mich jetzt nicht so gekickt. Aber dieses Stück hier, das ist völlig richtig, was du sagst. Das ist eine Reminiszenz an bestimmte 70er-Sounds, die wunderbar verarbeitet und anverwandelt werden. Und ja, für mich ist das ganze Stück natürlich toll, weil man dann auf, ich weiß nicht, 3,20 oder knapp 4 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lang das Stück ist, insgesamt auch der ganze Text, der einfach darauf abzielt, dass man selber bei sich bleiben soll, nicht unbedingt den Betrieb einstellen soll vom Denken her und in den Aktivitäten und auch mal ideenreich sein und sich was zutrauen und so weiter. Also es ist ein ganz toller Text, der eben in dieser federnden Nummer vorgetragen wird. Und diese Single selber hat auch so ein groteskes Cover, wunderbar. Die ganze A-Sexy Vinyl-Geschichte, die da sonst noch rausgekommen ist, sehr häufig eben dann mit dem Bezug dieser Künstler, die jetzt hier mit aktiv waren, sind auch zum Teil super. Und sie hören nicht auf. Wie gesagt, auch ich wiederhole nochmal, Carsten Meyer mit den Hamburg Spinners, auch absolut hörenswert. Und seine Zeichnungen, seine Aquarellsachen, die er dann meist als Cover macht, oder auch für andere Hamburger Elektrobands oder sowas, ganz, ganz toll. So, das war mein Vorschlag hier noch.
Danke. Das war aber kurz, schön. Okay, da bleibt noch eine übrig, das bin ich, ja. Okay, ich beziehe mich mit meiner zweiten Referenz, Jim, auf eine Folge von dir. Und zwar ist das die Folge 183. Da hast du für mich den Sommer eingeläutet mit deinem melodischen Indie-Pop Jungle Twang Tweet.
So.
Das hat für mich wirklich nochmal Horizonten geöffnet und meine Liebe zum Indie-Rock wieder voll entfacht. Und mir ist auch klar geworden, dass ich bin ein 80er-Jahre-Kind, ja, im Unterschied zu dir, Stefan.
Du warst aber schon ein bisschen älter.
Ja, oder? wir sind musikalisch infiziert worden in den 80ern, weil die hat es in den 90ern erst angefangen.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist ja bei meiner Frau übrigens auch so. Das macht dann nochmal einen Unterschied. Guck nicht so entsetzt. Das ist
nein, du weißt,
das ist
eine liebevoll gemeint.
Bei mir war es aber schon in den 70ern.
Ja, das eben, genau. Ja. Bei uns beiden war, ach so, bei dir war es in den 70ern, naja, Angeber. Okay. Ja, als die 70er vorbei waren, war ich 14.
Also, ja. Ich sag nur, And Then There Were Three war zum Beispiel meine erste Genesis-Platte, die ich 77. Und die habe ich mir damals gekauft und fand die wirklich, wirklich, ich finde sie bis heute gut.
Okay.
Weil ja alle gesagt haben, ach du Scheiße, der Gabriel und so, wo ist er denn? Und die haben aus meiner Sicht dann ein Hammer-Album. Ich meine, ich höre wirklich sehr unterschiedliche Sachen, wie man damit auch wieder erfährt, aber das ist ein Album, da lasse ich bis heute nichts drauf kommen.
Okay, also für mich die 80er, für dich schon die 70er.
Ja gut, da ich auch mit dem ganzen Hardrock-Kram eben schon in den 70ern angefangen habe, keine Ahnung, vielleicht war ich ein komisches Kind, aber wie auch immer.
Ja, ja, ja.
Und wir haben auch diese ersten Feten, wo man sich da in die Birne da abgeschüttelt hat. Und das ist wahrscheinlich, sind das auch die Folgen, die wir jetzt hier hören. Und ja, okay.
Kein Kommentar. Nein, wir freuen uns alle, dass du hier bist. Wirklich, mit deinem reichhaltigen Wissen. Ich meine, dein Musikwissen ist ja schon extraordinär, oder? Das muss man ja immer wieder sagen. Das ist ja, man hat 1000 Türen, die sich bei dir, bei einem immer öffnen, wenn man deine Folgen, oder auch gerade wieder. Du spielst Sachen vor, wo ich denke, wow, komplett neue Welt. Aber ich bin mal gespannt, was du in den nächsten Folgen noch vorbereitet
hast. Ganz schlimme Dinge.
Okay, genau. Also, Folge 183, Jungle Twang Tweet, Indie Rock und du hast in dieser Folge so nebenbei auch einen Sampler gestreift, nämlich den NME-Sampler C86, NME New Musical Express, eine bis heute existierende Musikzeitschrift, ne, die es noch gibt. Die hat in den 80er Jahren so Audiokassetten veröffentlicht, da waren dann Indie-Bands drauf. Das C steht für Kassette und das 86 für das Jahr. Und
kam aber auch auf CD raus.
Kam auf CD, als Platte, ich habe es als Platte auch.
So, also,
naja, genau, als Platte auch zu Hause stehen und ich möchte gerne die Gelegenheit, diese historische Gelegenheit heute nutzen, bei unserer 200. Folge diese Compilation nochmal in die Mitte, in den Fokus zu rücken. Ich finde diesen Sampler sehr wichtig. Du hast ihn nochmal übrigens angestoßen durch diese Folge. Ich hatte den komplett vergessen, muss ich gestehen, weil dieser Sampler den Sound einer ganzen Generation geprägt hat und für mich auch den Grundstein gelegt hat für das, was wir heute im weitesten Sinne Indie-Rock und eben auch gerade auch Indie-Pop öffnen. Und ein Synonym ist der Sampler geworden für eben melancholische Melodien, diese Jangly-Gitarren, ganz bewusst im Gegensatz zu dem, was man sonst so gehört hat. Wir erinnern uns die Tiefen der 80er Jahre, da hatten wir einen Joe Cocker, eine Tina Turner, einen Phil Collins, wir hatten einen Bruce Springsteen, der massive Erfolge hatte, alles mit einer hochproduzierten, glatten, toll gemachten Musik, die, ja, doch eher klinisch tot so klingt. Ich hoffe, ich tritt jetzt keinem zu nahe. Ne? Und diese C86er ist eben das perfekte Gegenstatement dafür. Musik muss nicht perfekt produziert sein, um zu berühren. Unvollkommenheit oder auch Understatement, genau, haben eine ganz eigene Kraft, die ja eigentlich im Punk schon bewusst geworden ist. Aber der Punk war für meine zarten Ohren eben dann doch immer noch ein Punkt zu aggressiv. Und hier kommt es mit einer Leidenschaft und mit einem Charme um die Ecke, der für mich damals komplett neu war, dass man diesen Produktionen anhört. Die Leute können so gerade mal ihre Gitarren in der Hand halten, aber sie haben tolle Songs. Und das kann reichen, um einen glücklich zu machen. Und das deswegen ist für mich eben auch der Indie-Rock und der Indie-Pop ist heute so wichtig und ich höre ihn heute noch und schätze ihn. Und du hast diese Liebe nochmal angezündet durch deine Folge.
Ja, das freut mich. Danke für die Blumen. Darf ich kurz einen Zwischenschritt noch sagen zu der Folge selber? Da gilt für mich diese C86er-Szene nur als einen Einflussbereich, weil diese allein schon die britische Indie-Szene so vielschichtig war, auch mit verschiedenen Stücken, die ich da gebracht habe, oder auch ein paar Amis waren dabei oder jedenfalls noch Australien oder Neuseeland. Da gab es sehr viele Keimzellen, die so einen sehr eigenen, schrammeligen Indie-Pop gemacht haben. Aber diese C86er war das war die Kiste, die das mal richtig populär gemacht hat für einen bestimmten Bereich.
Genau, das war ja auch der Grund, warum ich das nochmal erwähne, weil du hast ja ganz klar in dieser Folge gesagt, das wird nur am Rand erwähnt.
Genau.
Ich hätte damals ja auch ein Cover extra entworfen, dann hast du das gesagt, nee, es geht nicht um C86 Raum, bitte nochmal neu, was ich ja dann auch gerne gemacht habe.
Oh, feier.
auf dieser Compilation haben wir Wedding Present, Primal Scream, Halfman, Half Biscuit, auch ein toller Bandname, ne? Und die haben natürlich so Bands wie Belle and Sebastian oder auch die Strokes oder Franz Ferdinand, also alles Acts, die sehr viel später kamen, stark beeinflusst. Und für mich ist das nochmal eine Kampfansage an alle Audiophile da draußen, an den Endgeräten zu sagen, gute Musik muss nicht gut produziert sein.
Wobei viele von denen sogar ganz gut am Start waren mit der Produktion. Aber es gibt eben auch Schrammel und Rau und so weiter. Also nicht in deinen üblichen Produktions.
Ja, also es gibt, genau, also das war teilweise sehr, ich meine, du hast ja hier in diesem Podcast schon Sachen gespielt mit bewusst verstimmten Gitarren. Aha. Darf ich nur noch mal vorsichtig dran erinnern.
Du meinst die Musik aus der Hölle.
Ja, ja, genau, das ja. Okay, wir hören jetzt aus dieser Compilation C86 die Band, ich glaube, die schätzt du auch sehr, Mighty Mighty. Genau. Ich weiß nicht, eine große Karriere, glaube ich, haben sie nicht gehabt, aber sie haben
ein
paar tolle Titel. Ich spiele den Titel Law und hat genau das, was diese Compilation ausmacht. Verschrobenen Charme, nette Melodien, diese tollen Gitarren. Einen sehr netten Sänger, der die Welt nicht rettet, aber zumindest einen zum Lächeln bringt. Und den hören wir uns jetzt an. Mighty Mighty mit Law.
How to leave me breathing. You don't have to let it out or spread the word about, because of both the other spot, you don't steal your teeth in my room. The law's against me and my conscience is too, but there ought to be a law against you. My defense, you find me up. So what's gonna be when you grow up?
Ein wunderbarer Track, der mich auch wieder auf zwei Gedanken bringt. Erstens, auch die Smith mit ihrem ersten Album würden super in diese Sache reinpassen, war halt 3 Jahre vorher oder 4 Jahre vorher am Start. Und als die dann kamen, dann schlug das auch ein wie eine Bombe. Natürlich auch wegen der Texte von Morrissey, aber auch wegen der Gitarrenarbeit von Herrn Marr. Und hier fand ich ganz klasse, dass man, wenn man nur die Einleitung gehört hat und dann später auch den Chorus, wie ich es ja immer nenne, die Gitarre klang, als ob es eine repetitive Gitarre aus einem afrikanischen Rhythmus
war. Genau, so was Kreolisches. Also das ist wirklich so wie Kreole-Musik. Also das ist mir auch aufgefallen. Fand ich eigentlich ganz schön.
Also super Stück auf jeden Fall.
Kurz Erwähnung, weil der Hinweis zu Smith habe ich mir auch notiert. 1986 haben The VTH, Himmel, haben The Smiths ihr Meisterwerk The Queen is Dead herausgebracht. Das ist ein ganz anderes Universum, ne, muss man schon sagen. Also die Smiths gab es schon seit 82 und haben da schon Wunderwerk. Also die Band ist einfach außerordentlich in diesem Rahmen.
Die besten Aufnahmen von denen, weil ich die allererste Platte relativ dünn produziert fand.
Ja, jetzt kommt
du hast die
Peel Sessions,
du hast die Peel Sessions gespielt und komischerweise, schwuppdiwupp, hatten die da einen schönen, vollen Sound, der ihrem Texten und diesem ganzen Arrangements viel besser getan hatte. Und später hat sich das ja so ein bisschen gebessert. Und die haben eine Vielzahl von einflussreichen Liedern weggebracht, die aber vom Stil her hier gar nicht so unterschiedlich sind. Auch diese Art, wie der Bass jetzt hier am Start war. Die Produktion selber fand ich übrigens gar nicht so schlecht und ist einer von einer super lebendigen, vielfältigen Szene aus England nur, die sich dann fortsetzt. Wie gesagt, das Flying Nun Label in
Neuseeland,
was also Ende der 70er losging, aber Anfang der 80er richtig wirkte und dann bis Mitte, Ende der 80er super populär war. Die gibt's ja bis heute. Es gibt auch bis heute nach wie vor gute Sachen. Ich meine, ich hätte auch schon neuere Sachen von denen gespielt. Es gibt auch noch andere gute australische Labels, andere neuseeländische Labels und es gibt eine super Vielzahl von britischen aber auch deutschen Sachen, die in diesem Kontext gearbeitet haben.
Schön. Ja, also wir müssen jetzt gleich nochmal Sekt aufmachen und essen gehen. Und wir gehen heute dann auch bowlen.
Und ich ziehe mich nicht nochmal aus. Ne?
Genau, nein, muss du nicht, nicht nochmal. Du hast dich, ja, okay. Und ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir möchten ganz gern auch mit euch gemeinsam feiern. Danke, dass ihr auch immer bei uns seid. Also auch ganz schön, dass du nochmal hier den Kommentar von einem Zuhörer auch mal gegriffen hast für die Josh Homie Folge. Das ist auch ganz schön. Ne? Wir freuen uns auf Feedback jedes Mal. Und wir sagen, mit der 200. Folge sind wir noch lange nicht fertig. Also es kommen noch eine Reihe von spannenden Folgen. Wir sagen erstmal aber für heute alles Gute, einen schönen Abend, schönen Vormittag, gute Fahrt, was immer auch ihr macht. Und wir sehen uns nächste Woche für eine neue Folge von Was mit Rocken will. Tschüss.
Danke für die Hörertreue und Hörerinnentreue und ja, gute Zeit.
Bleibt uns bald. Treu. Ja.
So ist es. Tschüss.
Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.